Ja, ihr Lieben, ich freue mich wieder mal hier zu sein unter euch. Und ja, damit ich das nicht vergesse, möchte ich gleich als erstes euch die Grüße ausrichten aus unserer Gemeinde in Waldenburg, Evangelische Christengemeinde Waldenburg, wo wir jetzt zu Hause sind. Ich bin jetzt hier im Rahmen des Austauschdienstes, klar, das werdet ihr wissen. Und bei uns in Waldenburg ist heute jemand aus Elsnitz. Also werden sie auf diesem Weg doch, Beziehungen gepflegt und Kontakte erhalten. Und das ist gut und schön so. Ich wollte sagen, ich fühle mich da schon fast ein bisschen heimisch hier, wobei ich merke, dass das übertrieben ist. Aber ich bin ja nicht das erste Mal hier und ich war ja auch schon, vor 14 Tagen hier zusammen, den ganzen Samstag lang, zum Impulstag der AGB, Christusforum Deutschland, wie es jetzt heißt, und hatten da einen sehr eindrucksvollen und auch nachhaltigen Tag erlebt. War eine schöne Zeit. Zu heute, zu unserem Gottesdienst. Ich möchte Ihnen unter die Überschrift stellen, die Gemeinde, Leib Christi. Ich hatte mir das so vorgestellt, dass man das in drei Kapitel unterteilen kann. Gabe, Aufgabe, Hingabe. Das hat sich aber in der Vorbereitung dann nicht so richtig in diese Gruppen einteilen lassen. Das eine, denke ich, bleibt doch bestehen. Leib Christi ist eine Gabe, ist auch eine Aufgabe und braucht Hingabe. Deswegen möchte ich diese drei Stichworte mal so stehen lassen und ich bitte euch, das mal ein bisschen im Hinterkopf zu halten. Aber die Hauptüberschrift soll sein, die Gemeinde, Leib Christi. Ich möchte dazu erst einmal eine ganz einfache, natürliche Geschichte erzählen, die mir auch selber passiert ist. Vor einiger Zeit fing eines Tages ein Zahn in meinem Mund an, sich zu melden. Das heißt, er reagierte empfindlich, wenn ich darauf gekaut habe beim Essen. Was sollte ich tun? Und es war Freitagnachmittag. Ich konnte nur hoffen, dass sich das beruhigen wird. Das tat es aber überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Bald war er nicht nur empfindlich, sondern fing ganz bösartig an zu glucksen. Und da war es dann Freitag, später Abend. Wie dann die Nacht verlief, muss ich wohl nicht noch ausführlich beschreiben. Ich wusste gar nicht, dass eine Nacht so lang sein kann, wenn man keine bequeme Lage im Bett findet, weil die Schmerzen immer wieder mitgehen. Am Samstagmorgen, da war auch keine Rede davon, gemeinsam und gemütlich zu frühstücken. Da war nur der Griff nach der Tageszeitung oder zum Internet, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, um zu schauen, wo ein Zahnarzt Sprechstunde hat. Ja, das war in Glauchau. Er guckte mir dann in den Mund, machte eine Röntgenaufnahme und sagte dann, das glaube ich gerne, dass Sie Schmerzen haben. Da ist ein kleines Loch unter der Krone. Und da sind Bakterien eingedrungen und die haben den Zahn sozusagen von innen heraus kaputt gemacht, bis auf den Nerv. Es folgten dann ein paar Minuten, gefühlt eine halbe Stunde, Bohren. Und dann war es ein Gefühl wie Weihnachten, als der Schmerz langsam nachließ. Ja, warum erzähle ich euch das? Wir reden vom Leib, also erst einmal von unserem Körper. Natürlich besteht er aus vielen unterschiedlichen Gliedern, die alle bestimmte Funktionen haben. Solange sie diese ordnungsgemäß erfüllen, ist das auch in Ordnung. Dann ist das selbstverständlich. Es war ja immer so. Ich bin jetzt ein bisschen in der Versuchung, mich weiter in dieses Thema hinein zu vertiefen, weil es mich unwahrscheinlich fasziniert, wie genial unser Körper gemacht ist und wie komplex die Abläufe selbst von den einfachsten Tätigkeiten sein können. Wenn einem das einmal ein Mediziner erklärt, bin ich einfach nur begeistert. Nun, ich kann und will hier keinen medizinischen Vortrag halten, aber vielleicht geht doch noch ein kleines Beispiel. Zum Beispiel, was alles abläuft, wenn wir ein Stück Torte sehen, vom Sehen, bis es dann in den Mund gelangt. Ja, geht das? Ich zitiere aus einem Buch von Julia Enders, einer jungen Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Buch ist dieser Abschnitt überschrieben, wie unsere Organe das Essen transportieren. Und daraus einen ganz kleinen Artikel, eben einen Abschnitt. Das fängt mit den Augen an. Wir sagen nicht umsonst, die Augen essen mit, aber dort fängt es an, dass Lichtteilchen, die am Tortenstück aufprallen, abprallen und auf den Sehnerv der Augen treffen und diese aktivieren. Dieser erste Eindruck wird einmal durch das ganze gesamte Gehirn zur Sehrinde geschickt. Sie ist im Inneren des Kopfes. Hier bastelt das Gehirn ein Bild aus den Nervensignalen. Jetzt sehen wir das Tortenstück erst wirklich. Diese leckere Information wird weitergeleitet. Es gehen Informationen zur Speichelflusszentrale und schon fließt uns das Wasser im Mund zusammen. Auch unser Magen schüttet allein beim Anblick von etwas Köstlichem in Vorfreude etwas Magensäure aus. Wer hat es gewusst, wie detailliert das ablaufen muss? Und das soll jetzt auch als Beispiel genügen. Die Beschreibung, die geht noch lange weiter. Es kommt dann als nächstes die Nase ins Spiel und Schritt für Schritt weiter. Aber das füllt am Ende ein ganzes Buch. Also, warum erzähle ich das? Weil der Apostel Paulus, geleitet vom Heiligen Geist, den Leib immer wieder als Bild für die Gemeinde benutzt. Im Römerbrief steht, es ist wie bei unserem Körper. Er bildet ein lebendiges Ganzes, hat aber viele Glieder, von denen jedes seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle in Verbindung mit Christus, ein einziger Leib und einzeln genommen Glieder, die voneinander abhängig sind. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir diesen letzten Zusatz gerne ein bisschen weglassen. Also nochmal kurz die Wiederholung. In Verbindung mit Christus, ein einziger Leib, einzeln genommen Glieder, die voneinander abhängig sind. Ich hatte an dieser Stelle einen verrückten Gedanken. Er ist vielleicht gar nicht so verrückt. Ich dachte, Gott, Jesus Christus, ist allmächtig und allwissend, aber er hat keine Hände und Füße. Jetzt, wo Jesus Christus im Himmel zur Rechten Gottes sitzt, hat er seine Gemeinde als seinen Leib, sprich als seine Hände und Füße und seinen Mund. Da ist kein Zweifel daran, dass er bei allem, was in der Welt geschieht, das letzte Wort hat. Und dass er durch die Macht seines Wortes ganze Völker lenkt und die Weltgeschichte schreibt. Aber bei seinem Wirken unter den Menschen setzt er auf Kooperation. Da setzt er auf seinen Leib, die Gemeinde. Da gebraucht er uns als Mund, Hand und Fuß. Und da muss der Leib funktionieren. Wie der Volksmund ja auch sagt, das muss Hand und Fuß haben. Kommen wir noch einmal auf den natürlichen Leib zurück. Ein unglaublich großes und kompliziertes System. Es ist hervorragend und bewundernswert, wie genial es im Einzelnen und vor allem im Zusammenspiel funktioniert. Aber wenn ein Glied nicht richtig funktioniert, dann bist du krank. Was war denn, als mein Zahn kaputt war? Der kleine Zahn in dem großen Körper. Und da ging es dem ganzen Körper richtig schlecht. Und wenn in dieser komplizierten Funktionskette vom Erkennen des Stücks Torte bis dann zur Hand, die den Löffel nimmt und das Stück Torte zum Mund führt, eine kleine Unterbrechung ist, dann hast du Parkinson oder so eine schlimme Krankheit. Paulus sagt es ganz klar auch in der Bibel. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Aber auch das Gegenteil trifft natürlich zu. Wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Es hängt alles zusammen. Versteht ihr, was ich sagen will? Gemeinde Jesu ist kein Kegelclub oder Sportverein. Wir sind weit mehr als eine Interessengemeinschaft. Wir sind Leib Jesu, Botschafter und Handwerkzeug Gottes in dieser Welt. Was soll ich noch sagen? Ein gesunder Leib, Körper, ist fantastisch. Da kann man nur staunen und es bewundern. Wie drastisch die Einschränkungen sind, wenn ein Glied am Leib krank ist, also wenn ein Glied nicht richtig funktioniert und der ganze Leib krank ist, ja, das habe ich versucht ein bisschen zu beschreiben. Wenn ein kleines Glied in dem ganzen System nicht mehr richtig funktioniert, ist der ganze Leib krank. Nun habe ich an dieser Stelle, also bis hierher, mindestens einen Fehler gemacht. Ich habe das Wichtigste noch nicht gesagt. Der Leib muss doch natürlich auch einen Kopf haben. Und da steht in Epheser 1, Vers 22, Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt. Er hat ihn, Jesus Christus, der über alles herrscht, auch der Gemeinde zum Haupt gegeben. Der Gemeinde, die sein Leib ist und seine Fülle repräsentiert, der Christus ist das Haupt der Versammlung. Jesus Christus, der über alles herrscht, der Gemeinde zum Haupt gegeben, er repräsentiert seine Fülle. Christus ist das Haupt der Versammlung. Natürlich ist das Haupt das Bestimmende. Auch beim natürlichen Leib definiert sich die Person vom Haupt her. Siehe das Passbild in deinem Personalausweis. Wenn in der Gemeinde, dem Leib Christi, nicht Christus das uneingeschränkte Haupt ist, nun, dann ist das doch ein Krüppel. Ja, das soll es auch geben, dass sich Gemeinden um alles Mögliche drehen, aber Christus aus dem Blick verlieren. Dann ist es vielleicht noch ein Religionsverein oder ein Traditionsverein, aber kein Leib Christi mehr. Ich denke, das klingt recht einfach und recht logisch. Aber ist es das wirklich? Hier kommt das alte Dilemma ins Spiel, dass wir eben nicht allein auf dieser Welt sind. Da ist eben auch der Feind, der Widersacher Gottes auf dem Plan. Das muss uns auch ganz bewusst sein. Ein lebhafter, gesunder Leib Christi ist ihm doch ein Dorn im Auge. Und seine List ist nicht weniger raffiniert wie damals im Paradies. Sollte Gott gesagt haben, ihr kennt diese Worte, Gott in Frage stellen, Zweifel säen oder vielleicht auch anders, machen, tun, 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 ja, keine Zeit lassen zur Besinnung und zu hörendem Beten. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass man nicht wachsam genug sein kann. Der Teufel ist nicht nur listig, er ist hinterlistig und gemein. Andererseits muss uns auch nicht Angst werden, denn Christus ist das Haupt, also der, der den Hut auf hat und die Anweisungen gibt und die Kontrolle behält. Er hat die Macht des Bösen besiegt. Er hat Wohnung bezogen in uns. Und da möchte ich erinnern an die Stelle in Epheser 4, Vers 11, in der Paulus schreibt, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt werden. Das ist sozusagen der Fahrplan Gottes. Gott schickt die Lehrer, das heißt, er kümmert sich um die Ausbildung. Er gibt das Programm vor. Im Glauben eins werden, den Sohn Gottes besser kennenlernen, zur vollen Reife gelangen, ganz von Christus erfüllt sein. Nur so geht es, in dieser Reihenfolge, ohne etwas auszulassen oder zu überspringen. Doch steckt da noch ein Stolperstein in diesem Satz? Dass Gott Leute befähigt, Gemeinde aufzubauen, ist unstrittig, denke ich. Den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, das ist unser Wunsch. Im Glauben zur vollen Reife gelangen und ganz von Christus erfüllt sein, ist auch unsere Sehnsucht. Nur im Glauben eins werden, das ist ein heißes Eisen unter den Christen. Da ist doch jeder von der Richtigkeit seines Glaubens so überzeugt, dass für Toleranz kein Platz mehr ist. Toleranz, auch Duldsamkeit, ist allgemein ein Geltenlassen und Gewährenlassen anderer oder fremder Überzeugungen nach Wikipedia. Dabei geht es ja gar nicht darum, eine große Einheitskirche anzustreben. Das ist illusorisch. Es ist schon viel gewonnen, wenn die Gemeinden gut miteinander umgehen können. Ich sage mal, gut nachbarliche Beziehungen pflegen. Das geht. Und die unterschiedlichen Prägungen haben auch den Vorteil, dass jeder die Gemeindeart findet, die seiner Art, den Glauben zu leben, entspricht. Das ist evangelische Allianz. In einer Allianzgemeinschaft muss keiner seine Identität aufgeben, aber man geht verständnisvoll und nachsichtig miteinander um. Soll ich euch ein Beispiel erzählen, was mich immer wieder berührt? Im persönlichen Gespräch habe ich es schon öfters erzählt. In einem kleinen Ort mit mehreren christlichen Gemeinden war man sich trotzdem fremd. Wenn man sich auf der Straße begegnete, ging man sich am besten aus dem Weg, weil keiner wusste, wie er dem anderen begegnen sollte und wie das bei dem anderen ankommt. Man war voller Hemmungen, Misstrauen und Unsicherheit. Dann gab es eine Reihe Gründe und Zwänge, die dazu führten, dass man sich besser kennengelernt hat, dass man einander näher kommen musste. Und heute, nachdem man sich besser kennengelernt hat, da gehen die gleichen Leute aufeinander zu, nehmen sich in die Arme und reden freundlich miteinander. Wie es jedem so geht zum Beispiel. Ja, das geht, wenn das Eis geschmolzen ist. Die Evangelische Allianz gibt einfach die Grundlage dafür, zum Beispiel mit dem Allianz-Glaubensbekenntnis. Und was entscheidend wichtig ist, und das entscheidend wichtig habe ich mir hier unterstrichen, ich kann es jetzt nur mit Worten versuchen, so auszumalen, was entscheidend wichtig ist, dass man erst einmal schaut, was uns verbindet. Dann kann man auch über das reden, was einander unterscheidet. Erst einmal schauen, was einen verbindet, dann kann man über alles andere reden. Diese Reihenfolge ist ganz wichtig. Andersherum geht das nicht. Wenn man erst das Verbindende auf den Tisch holt, schafft das unglaublich viel Vertrauen und Bereitschaft, auf den anderen einzugehen und ihn verstehen zu wollen. Denn, wie sagt Paulus so schön, in Epheser 4, Vers 3 bis 6. Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, im Verbund des Friedens zu bewahren. Ihr seid ja ein Leib. In euch lebt der eine Geist. Und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Nun, ich weiß, dass es unterschiedliche Formen der Taufe gibt, aber letztlich sind wir doch alle auf den einen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist getauft. Und noch weiter, Epheser 4, Vers 6. Und über allen ist der eine Gott, der Vater von allen, der durch alle und in allen wirkt. Über allem der eine Gott und Vater. Das heißt doch, macht Platz in euren Herzen, dass er reichlich darin wohnen kann. Nun, dazu gäbe es noch viel zu sagen. Ich denke nur einmal daran, und das will ich auch so weiter sagen. Denkt einmal mit daran, wir haben alle das eine Ziel, den einen Himmel bei dem einen Christus. Und dort wollen wir gemeinsam, alle miteinander, die Ewigkeit verbringen. Wir tun gut daran, schon jetzt unsere geistlichen Blicke dahin auszurichten, Einigkeit zu üben. Den Leib Christi zu pflegen wie den eigenen Körper. Im einleitenden Artikel im Begleitheft zur Allianz Gebetswoche stand der Satz: Es geht darum, die Freude an gelebter Einheit zu entdecken. Ja, das ist Freude. Vielleicht ist das schon ein Stück Himmel. Ein Vorgeschmack. Vielleicht übertreibe ich ein wenig, vielleicht auch nicht. Lasst mich zum Schluss das Gebet des Apostels Paulus übernehmen, was uns ebenfalls im Epheserbrief im ersten Kapitel überliefert ist und aufgeschrieben ist. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Und dann betet er weiter im Vers 18. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt. Welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Er betet, dass unsere Herzen hell erleuchtet werden, damit wir die wunderbare Zukunft erkennen. Und weiter, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermäßig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Seine übermäßig große Kraft. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Soweit. Gott segne unseren Glauben zu seiner Ehre. Amen.